Das ist ja nur eine kurze Spanne, wo die Leute sich für dieses Thema interessieren, weil nach Ostern will eigentlich niemand mehr was hören über Osterbräuche oder Passionsbräuche. Und heute haben wir ja die Chance, wir sind ja praktisch im Beginn der Fastenzeit jetzt, also Mittwoch war, und jetzt hat die Fastenzeit und die Passionszeit begonnen. Und schön, dass wir jetzt gleich zum Auftakt über Advent, über Passion und Ostern nachdenken können. Ein paar Sätze noch zu mir als Person. Manche kennen mich schon von den letzten Vorträgen. Ich heiße Cornelia Mack, ich werde jetzt bald 68 Jahre alt. Wir sind seit 46 Jahren verheiratet, mein Mann und ich. Und ich bin auch gerne verheiratet. Wir haben 4 erwachsene Kinder und ein paar Enkelkinder. Ich habe Sozialpädagogik studiert mit Schwerpunkt Psychiatrie und habe dann meinen Beruf zunächst im Ehrenamt ausgeübt, als Familienfrau und Mutter und als Pfarrfrau. Und als die Jüngste in den Kindergarten kam, habe ich dann angefangen mit dem, was ich heute auch hier mache, zum Beispiel Vorträge halten, Bücher schreiben und Beratungsarbeit. Und bei all dem, was ich tue, habe ich einen Lieblingssatz, der ist Ihnen vielleicht noch im Ohr vom letzten Mal: Die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt. Und das stimmt. Die Bibel hat so viel Hilfestellung und Ratschläge für unser Leben, da kommen wir an der Bibel eigentlich nicht vorbei, wenn wir wirklich qualifizierte Hilfe möchten für unser Leben. Und es ist einfach großartig, dass wir darauf immer wieder auch zurückgreifen können, auch beim Thema Passion und Ostern. Es wäre super, wenn man wieder PowerPoint liefern könnte, geht das? Denn in der Passions- und Osterzeit, da kommen eigentlich die ganzen Themen unseres Lebens vor. Also, jetzt haben wir das, wunderbar. Sie haben eine ganz große Bedeutung für unser Leben, die Passions- und Osterzeit und auch die damit verbundenen Bräuche. Denn alle Themen, die in unserem Leben vorkommen, kommen auch in der Passions- und in der Osterzeit vor. Das Schwere kommt drin vor und es gibt vermutlich kein Leben, wo nicht Schweres und Leid drin ist oder auch Tod. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, nee, bei mir nicht. Aber also, vermutlich kennen das alle. Aber es kommen auch Freude und Hoffnung und neues Leben in der Passions- und in der Osterzeit vor. Und deswegen ist das etwas, was wir auch mit sehr persönlichen Themen immer wieder ganz nahe gestalten können und natürlich auch bei dem ist, mit den Themen der Passions- und Osterzeit, bei dem sind, was auch unser Leben betrifft und unser Leben ausmacht. Und das finde ich schön und das finde ich auch hilfreich. Und das Schöne in der Adventszeit und in der Passionszeit ist, dass sich das in Ritualen und in Bräuchen gestalten lässt und dass Rituale, die wir haben und Bräuche, die wir gestalten, uns sozusagen immer noch elementarer mit hineinnehmen in die inneren Themen der jeweiligen Zeit oder des jeweiligen Tages. Das ist ja bei allen Ritualen so, die wir haben, die helfen uns, den Alltag zu ordnen. Also wenn wir zum Beispiel morgens ein bestimmtes Ritual haben beim Aufstehen, dann hilft uns das, unseren Alltag zu ordnen. Dann wissen wir, wo wir uns gerade befinden im Alltag oder im Ablauf des Tages und fühlen uns auch ein Stück weit sicher. Rituale gestalten auch Übergänge vom Aufstehen zum Frühstück oder vom Frühstück aus dem Haus gehen oder das wieder heimkommen. Wir haben da oft so unsere Rituale und die helfen uns bei den Übergängen, die zu gestalten. Gemeinsam erlebte Rituale, wie wir sie gerade auch in der Adventszeit oder in der Passionszeit oder Osterzeit haben, die schaffen auch Gemeinschaft. Wir erleben da was miteinander, was eine Bedeutung hat für mein Leben oder für unser gemeinsames Leben. Und wenn wir in der Erziehung Rituale benutzen, dann helfen sie durch das Ritual, durch das, was wir schon wieder so machen, einen Inhalt und ein Thema zu transportieren. Ich werde nachher auch ein paar Beispiele nennen. Und beim Thema Erziehung, das noch am Rande, Rituale helfen auch, Frustrationstoleranz auszubilden. Ein Ritual heißt ja, wir machen das so und später machen wir das, dann kommt das und dann kommt das. Jetzt kommt erst das und das andere kommt noch nicht, aber später kommt es dann. Das heißt, ich gestalte Vorfreude und warten können mit Kindern durch Rituale und bilde dann, das bildet sich dadurch Frustrationstoleranz für die Kinder aus, dass ich auf etwas warten kann und etwas noch nicht habe. Irgendwann werde ich es dann aber haben Und dadurch werde ich auch zu einer starken Persönlichkeit, weil ich etwas erwarten kann und weil ich etwas nicht sofort brauche, sondern darauf warten kann. Frustrationstoleranz ist fürs Leben, für uns alle, was ganz, ganz wichtig ist, auch für uns als Erwachsene, dass ich Frustrationen aushalten kann. Also wenn ich auf was warten muss und es noch nicht habe, ist es ja erstmal eine Frustration. Und wenn ich weiß, irgendwann kriege ich es dann, dann kriege ich eine Frustrationstoleranz. Also ich habe die Fähigkeit, Frustrationen auszuhalten. Das ist die wörtliche Übersetzung. Und in der Erziehung und in Ritualen kann ich dann auf die Weise auch helfen, einem Kind helfen, stark zu werden in seiner Persönlichkeit und auch mir selber helfen, als Erwachsenen, etwas aushalten zu können oder etwas dann erwarten zu können und mit dem, was mich jetzt gerade frustriert, besser umgehen zu können. Ich hoffe, das ist verständlich gewesen. Kann man mich gut verstehen? Jetzt noch schön eine Nebenfrage. Ja, gut. Ja, und wenn ich Rituale habe, dann habe ich ja auch ein Ziel, das ich vor Augen habe. Und das schafft ja dann auch Vorfreude. Ich werde nachher auch Beispiele dafür nennen, wie sich das dann gestalten kann. Jetzt frage ich Sie erstmal, woher wissen wir eigentlich, wann wir jedes Jahr Ostern feiern? Ist jedes Jahr anders, oder? Weiß es jemand? Ja? Also, machen wir es ganz einfach. Zuerst kommt der Frühlingsanfang, dann kommt der Vollmond. Irgendwann nach dem Frühlingsanfang kommt mal Vollmond. Und der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, das ist Ostern. Das liegt daran, dass das früher, bevor man das festgelegt hat, ein ziemliches Durcheinander gab, wann die Christen eigentlich Ostern gefeiert haben. Die einen haben es so gefeiert, die anderen haben es an anderen Tagen gefeiert. Dann gab es ein Konzil zu Nicäa. Kaiser Konstantin hat auf diesem Konzil zu Nicäa, der übrigens durch den Papst Silvester zum Glauben kam, ich habe das letztes Mal erzählt, als ich hier war, der Kaiser kam durch Papst Silvester zum Glauben. Papst Silvester hat seinen Todestag am 31. Dezember, deswegen feiern wir da Silvester. Das hängt zusammen. Und Kaiser Konstantin hat dann auf dem Konzil zu Nicäa im Jahr 325 festgelegt, wir brauchen einen einheitlichen Termin für das Osterfest. Und der hat es dann so entschieden. Also Frühlingsanfang, Vollmond und dann der erste Sonntag, das ist Ostern. Wenn Sie dann Vollmond haben, nach dem Frühlingsanfang wissen Sie, ah ja, jetzt, das ist die Reihenfolge, genau. Ich zeige mal hier eine, das ist jetzt vom Kirchenjahr ausgehend, das betrifft Sie jetzt hier in Ihrer Gemeinde nicht ganz so, da sind auch die liturgischen Farben mit drauf, da komme ich aber nachher nochmal drauf. Da gibt es also das Violett, das Weiß und das Schwarz und das Rot, das sind die liturgischen Farben bei uns in der Evangelischen Landeskirche, deswegen sind das hier so farbig. Und man sieht hier zum Beispiel Adventszeit und Passionszeit, beides violett, das habe ich letztes Mal ja auch erzählt. Und die Passionszeit hat die violette Farbe, dann kommt der Gründonnerstag mit Weiß, Karfreitag mit Schwarz und dann Ostern. Und die Osterzeit ist dann die weiße Farbe. Wenn jetzt Ostern immer wieder anders liegt im Kirchenjahr, dann verschieben sich auch die Sonntage nach Ostern und vor Ostern. Das heißt, wir haben manchmal vor Ostern mehr Sonntage nach Epiphanias, manchmal weniger und genauso auch die dann dahinterliegenden bis Weihnachten. Es verschiebt sich in der Anzahl immer wieder unterschiedlich. Verständlich? Also ich habe jetzt keinen Drehmechanismus in der PowerPoint, könnte man vielleicht auch noch machen, aber ich glaube, man kann es sich auch so imaginieren. Ja? Und dann gibt es natürlich jetzt vor Ostern die Passionszeit. Und die Passionszeit ist erstmal eine siebenwöchige Fastenzeit, 40 Tage vor Ostern. Und wir haben ja im Kirchenjahr zwei große Fastenzyklen, also ursprünglich wurden die ja mal vor vielen Jahren so festgelegt. Und diese zwei großen Fastenzyklen, die sind zum einen vor Ostern, 40 Tage, also 6,5 Wochen etwa. Und das andere ist die Zeit vor dem Epiphaniasfest, vor dem 6. Januar. Auch 40 Tage Fasten, also die Adventszeit ist auch ursprünglich eine Fastenzeit, die ja dann beginnt mit dem Katharinentag am 26. November, ursprünglich, damit man eben diese Fastenzeit gestalten kann. Und der Sinn des Fastens hat mehrere Ursachen. Zum einen, wenn ich faste, Die einen machen es aus gesundheitlichen Gründen, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich faste, aus geistlichen, aus Glaubensgründen, dann ist es immer auch deswegen, um mal Distanz zu kriegen zu dem, was gerade in meinem Leben so los ist. Mal einen Schritt zurückzutreten und mich zu fragen, ist das eigentlich gut so, wie ich das lebe und wie ich das gestalte? Oder brauche ich vielleicht was anderes? Und dann auch selber verzichten lernen und dadurch auch reifen können. Das habe ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Und jetzt haben wir wieder das Problem. Jetzt lassen wir es so. Das ist immer mit dem Rückschalten ein bisschen schwierig. Ich muss das ganz kurz machen, aber es funktioniert nicht so, wie ich das will. Aber egal. Früher war es so, dass man 2 Tage in der Woche gefastet hat. Das eine war der Freitag oder es war der Mittwoch oder beides. Der Freitag deswegen, weil am Freitag Jesus ja gekreuzigt wurde, Karfreitag. Oder man hat am Mittwoch, also in der Mitte der Woche, gefastet, um sozusagen zur Besinnung zu kommen und sein Leben in Ruhe zu bedenken. Und wir haben die Parallele in der Fastenzeit zum Advent. Es war eine Vorbereitungszeit ursprünglich auch auf die Taufe. Man hat an Ostern getauft und die Wochen davor gefastet. Also man hat den erwachsenen Täuflingen empfohlen, die Zeit zur, das Hingehen auf die Taufe zu nützen, um sein eigenes Leben einfach auch nochmal aus der Distanz anzuschauen und sich zu fragen, wie lebe ich eigentlich? Was bedeutet es denn, dass ich mich taufen lasse? Taufe ist ja eine Eigentumsüberschreibung. Ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern in mein Leben gehört Christus. Und er darf darüber verfügen, was macht das mit mir? Und bin ich bereit, diesen Weg wirklich zu gehen? Also eine Zurüstungszeit. Und man hat also am 6. Januar auch getauft und dann eben diese 40 Tage davor auch als Zurüstungszeit gehabt, als Fastenzeit. Man hat in dieser Zeit auf Bestimmtes verzichtet, auf bestimmte Speisen verzichtet, auf Fleisch, Öl, Eier, Butter. Dass man auf Eier verzichtet hat, hat in der Passionszeit natürlich dazu geführt, dass man dann viele Eier übrig hatte. Und das war mit ein Grund dafür, dass es an Ostern dann so viele Eier gab. Und auch manche Bräuche in der Osterzeit haben sich dann aus der Menge der Eier, die man hatte, mit herausentwickelt. Und hat dann auch auf Feste verzichtet, laute Musik, auf Blumenschmuck, Tanzveranstaltungen. Man hat, also in der Passionszeit und in der Adventszeit gab es auch keine Hochzeiten oder keine großen Konzerte. Das alles war in dieser Zeit nicht erwünscht oder auch manchmal sogar richtig gehend verboten. Es hat sich in dieser Fastenzeit eine große Symbolik entwickelt. Ich habe es letztes Mal auch beim Advent schon erzählt. Es gab verschiedene Bräuche mit Zahlen, 9erlei-Gewürze zum Beispiel. 9erlei kommt aus 3 mal 3 und die 3 ist die Zahl Gottes, die Trinität. Und 3 mal 3 ist also, Gott ist 3 mal 3 zu loben. Also deswegen 9erlei-Gewürze oder 9 Kräutersuppe, zum Beispiel an Gründonnerstag. Und aber auch bei dem Adventsgebäck spielt das eine Rolle. Dann gibt es auch die Paramente, das gibt es jetzt hier bei Ihnen nicht, aber in der evangelischen und in der katholischen Kirche gibt es diese Stoffbehänge an der Kanzel, hier auch keine Kanzel, aber da hängt vorne an der Kanzel ein Stoff oder am Altar ein Stoff herunter und der hat, habe ich vorhin gezeigt, während des Kirchenjahres verschiedene Farben und das bedeutet auch was. Das ist jetzt nicht einfach nur Schmuck, sondern es hat eine tiefe Bedeutung und im Advent und in der Passionszeit es ist beides mal violett, weil violett eben auch diese, das ausdrückt auch das Schwere, das Leiden, dieses, vielleicht auch das Geheimnisvolle. Und das haben sich irgendwann mal eben Leute so ausgedacht, dass das die passende Farbe ist für die Leidenszeit. Die Faschingszeit geht der Passionszeit voraus. Das hat aber auch seinen ganz, ganz tiefen Sinn, denn die Fastnacht ist ja die Nacht vor dem Fasten. Hört man eigentlich schon im Wort, gell? Und Karneval kommt vom lateinischen Karnevale, Fleisch lebe wohl. Das hängt damit zusammen. Und auch die ganzen Symbole von Fastnacht haben eigentlich biblische Ursprünge. Der Narr ist der Hinweis auf den Mensch ohne Gott. Das findet man in der Bibel immer wieder. Und die Schelle bezieht sich auf 1. Korinther 13, ohne Liebe bin ich eine klingende Schelle. Also daher kommt das. Also es war sozusagen auch eine geistliche Bedeutung, dass man das dann so dargestellt hat und immer auch der Hinweis damit verbunden war, ich möchte keine klingende Schelle sein und ich möchte kein Narr sein, sondern ich möchte mein Leben wirklich auch vor Gott leben. Dann der Aschermittwoch hat einen Bezug zu Hiob, tut Buße in Staub und Asche. Das ist ja der Beginn der Passionszeit. Und leider ist es so, das ist sowohl im Advent als auch beim Fasching, wenn sich Bräuche dann verselbstständigen, geht der eigentliche ursprüngliche Sinn verloren. Jetzt, wie kann man die Passionszeit gestalten und was gibt es da für Möglichkeiten auch für Rituale und für Bräuche? Ich möchte mal zunächst über die Fastenzeit allgemein nachdenken. Wie kann man denn Fasten gestalten, auch in der Familie? Kann man mit Kindern eigentlich fasten? Also ich möchte eine Geschichte erzählen, wie wir es mit unseren Kindern gemacht haben. Wir haben immer wieder, also mein Mann ist ja Pfarrer gewesen und dann gab es viele Leute aus der Gemeinde, die kamen dann regelmäßig ins Pfarrhaus wegen irgendwas. Und wenn man zum Pfarrer kommt und zu seiner Familie, dann ist es auch nett, wenn man für die Kinder was mitbringt. Und dann haben die oft so eine Tüte mit 4 Osterhasen gebracht, das ist in der Passionszeit. Ja, das kann man ja jetzt auch schon kaufen. Und wir haben es dann so gemacht, wenn wieder 4 Osterhasen da standen, haben wir den Kindern das gezeigt, das haben wir geschenkt bekommen. Jetzt haben wir aber gerade Fastenzeit, jetzt essen wir die Hasen nicht. Wir werden sie dann nach Ostern essen. Dann haben wir alle Hasen genommen, haben sie alle beschriftet mit dem Edding, haben den Namen von dem Kind hinten drauf geschrieben, oder unten drauf, und haben die aufs Küchenregal oben hingestellt. Und dann kamen da immer wieder welche dazu, wir hatten dann zum Teil so 20, 30 Hasen da auf dem Küchenregal oben stehen. Aber das Schöne war, die Kinder wussten genau, da steht mein Hase und irgendwann werden wir den miteinander dann auch essen. Und wenn dann Ostern war, dann haben wir oft zum Nachtisch dazu einen Hasen runtergeholt, dann haben wir geschaut, wem gehört der, dann hat dieses Kind den Hasen bekommen und durfte den dann verteilen an alle. Wir haben manchmal dann auch eine Briefwaage genommen, damit es auch wirklich gerecht ist, damit niemand sich benachteiligt gefühlt hat. Haben wir aber nicht oft gemacht, aber ab und zu zum Spaß. Der Effekt war, die Kinder wussten, da ist was, das kriege ich. Jetzt noch nicht, jetzt ist gerade Fastenzeit, aber irgendwann kriege ich es. Das hat natürlich Frustrationstoleranz ausgebildet, ist ja klar, aber genauso auch Vorfreude. Irgendwann kriege ich das. Und das ist der Sinn von allen Ritualen, dass man ein Stück weit sozusagen auch einen Weg miteinander geht und dass man diesen Weg dann auch inhaltlich gestaltet. Fasten, richtiges Fasten mit Kindern ist eher schwierig, vor allem mit Kindern, die in der Pubertät sind, da würde ich sehr davon abraten. Das ist ja manchmal auch ein bisschen die Masche, vor allem bei jüngeren Mädchen, die wollen dann oft ihre Figur besser machen und wollen dann fasten. Und für manche Mädchen war diese Fastenzeit als Begründung, das sozusagen zu nehmen, auch der Einstieg in eine Essstörung. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Mit pubertierenden Kindern würde ich nicht fasten, also auf Schokolade verzichten, das kann man natürlich. Aber jetzt so richtiges Fasten, würde ich dann wirklich abraten. Es gibt auch Fastengebäck. Wir haben da einiges, also spezielle Fastenspeisen. Gehört zum Beispiel die Brezel dazu, als Fastengebäck. Nach einer Sage wurde die Brezel von einem Bäcker aus Bad Urach erfunden, der durch einen Frevel bei seinem Landesherrn sein Leben verwirkt hatte. Aber weil der Bäcker dem Landesherrn vorher gute Dienste geleistet hatte, wollte er ihm noch eine Chance geben und sagte, back einen Kuchen, durch den die Sonne dreimal scheint. Dann wirst du nicht gehängt, dein Leben sei dir frei geschenkt. Und der Bäcker hat überlegt, wie macht er das, ein Gebäck, durch das die Sonne dreimal scheint, hat die Brezel erfunden und dann sein Leben dadurch gerettet. Ob es wirklich so war, wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall ist die Brezel auch dadurch entfassen, weil es kein Zucker drin, kein Öl drin, es ist nur Mehl, Wasser und Salz drin. Man kann das auch so gestalten, dass man Weizenkörner nimmt, das haben wir mit unseren Kindern fast jedes Jahr früher gemacht, die Weizenkörner dann aussät und bis Weizenkörner keimen, dauert es eine Weile. Es dauert schon so bis zu 14 Tagen etwa, bis die richtig keimen. Wir haben dann das dann auch genommen, oft als Grundlage für das Osternest, die Weizenkeime. Und haben aber dann auch gleichzeitig über dieses Wort von Jesus gesprochen, der gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Und er hat es ja auch gesagt, im Blick auf sich selber, auf sein Leben und sein Sterben und das neue Leben. Von daher kann man mit Weizenkörnern sehr viel Schönes auch erklären und gestalten und es auch für sich selber als Symbol nehmen für das neue Leben durch Christus. Man kann auch das so gestalten, dass man zum Beispiel Karten macht, wo das hell und dunkel sichtbar wird oder so ein, was man an die Wand hängen kann. Die stehen alle aus unserem privaten Besitz. Normalerweise habe ich früher immer Material mitgebracht, aber so kann man es eigentlich besser für alle zeigen. Ja, und man kann auch zum Beispiel die Passionszeit so gestalten, dass man mit Schlehen etwas ausdrückt. Schlehen, wenn man Schlehen irgendwo abschneidet, die tun weh, die sind stachlig, kann man sich auch dran verletzen. Aber wenn man sie eine Weile in der Vase hat, bringen sie auch kleine Blüten. Auch da wird das neue Leben deutlich und sichtbar. Ähnlich ist es übrigens auch mit der Amaryllis. Die sieht aus wie so ein Blutstropfen am Anfang und dann gibt es die Blüte, das neue Leben. Man kann auch Schlehenkränze mit so flechten und dann um die Kerze rum legen und auch so kann man dann dekorieren in der Fastenzeit, in der Passionszeit. Also ich bin persönlich ein großer Gegner davon, in der Passionszeit schon mit Ostereiern zu dekorieren. Ich störe mich natürlich auch dran, wenn ich es bei anderen sehe oder vor den Häusern da schon Ostereier hängen, weil ich sage, das gehört erst in die Zeit nach Ostern oder mit Ostern beginnt eigentlich das erst, dass wir auch so gestalten und feiern. Ja, wenn wir jetzt die Passionszeit genauer, intensiver anschauen, dann fangen wir mal an mit der Karwoche. Woher kommt dieser Begriff? Kara heißt eigentlich Trauer, aus dem Althochdeutschen kommt es her. Manche nennen sie auch die große Woche, die Trauerwoche. Es ist die Woche, wo man sozusagen auch in Gedanken mit Jesus in sein Leiden hineingeht und sich auch diese Texte vergegenwärtigt, wie Jesus zum Kreuz geführt wurde, wie er hingerichtet wurde, wie er auch verurteilt wurde. Das sind schon sehr, sehr tiefe Geschichten, die ganz, ganz viel auch mit unserem persönlichen Leben zu tun haben. Man nennt sie auch Heilige Woche oder auch Stille Woche. Und sie beginnt mit dem Palmsonntag. Der Palmsonntag, wo kommt wohl der Name her? Wissen Sie es? Jesus zog in Jerusalem ein und wurde begrüßt von den Menschen. Wie? Genau, die haben Palmzweige gerissen von den Bäumen. Das waren da ihre Alleen so, haben sie runtergewedelt und auch ihre Kleider auf den Weg gelegt. Und weil wir hier in unseren Breitengraden keine Palmen haben, aber wir haben Weidenkätzchen, haben für viele Menschen dann das genommen als Deko für den Palmsonntag und haben es dann Palmkätzchen genannt, weil es erinnert an den Palmsonntag und den Einzug und die Begrüßung von Jesus mit den Palmen am Weg. Ist interessant, gell? Ja, viele wissen das gar nicht. Es gibt auch sogenannte Palmbuschen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist vor allem im katholischen Bereich ein Brauch. Das sieht ungefähr so aus. Es ist ein Weidenstab, da steckt ein Hahn drauf und drumherum ist Buchsbaum, also Buchszweige gewunden. Das hat eine ganz tiefe geistliche Bedeutung. Und zwar insofern, dass im Mittelalter der Weidenstab vor Gericht eine ganz große Rolle gespielt hat. Wenn jemand zum Tode verurteilt wurde, dann hat man einen Weidenstab genommen, hat den Stab über ihm gebrochen, kennen wir umgangssprachlich, und er wurde zum Tod verurteilt. Wurde er nicht zum Tod verurteilt, hat man ihm den ungebrochenen Stab überreicht. Jetzt hat der Palmbuschen genau dieses Symbol aus dem Mittelalter übernommen und hat, da kann man auch eine kleine Liturgie sogar machen oder eine kleine Feier zu Hause als Familie, kann sich erinnern an das Sterben von Jesus und dann einander einen Palmbuschen, so wie der da aussieht, überreichen und sagen, für dich ist Christus gestorben, über dir wird nicht mehr der Stab gebrochen oder du wirst nicht mehr zum Tod verurteilt, weil Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Das ist die Bedeutung des Palmbuschen. Und ist eigentlich auch ein schöner Brauch für den Palmsonntag. Dann gab es natürlich die Palmesel. Sie wurden im Grunde genommen im Zuge der Reformation abgeschafft und auch zum Teil zerstört. Es ist ganz schade, dass es nur noch ganz wenige gibt. Früher war es üblich, dass es Geschehen an Palmsonntag mit Prozessionen darzustellen. Und dann hat man solche Palmesel, also man hat solche Figuren gehabt, Jesus drauf sitzend und dann so Räder, und ist damit durch den Ort gezogen und hat sich erinnert an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Aber wie bei allem wurde da oft dann auch Missbrauch mitgetrieben. Es war oft dann auch so, dass Priester dann selber auf dem Esel in die Kirche geritten sind, und dann haben die Leute auch ihr Vieh mitgebracht in die Kirche, und nachher war das ein halber Stall. Und Martin Luther hat sich dann sehr dagegen gewehrt, und dann kam eben der Bildersturm, und dann hat man eben auch sehr viele Palmesel zerstört. Leider, der ist, glaube ich, im Stuttgarter Schloss, da gibt es noch einen, und in New York habe ich auch mal einen gesehen, aber sonst gibt es kaum noch welche. Der ursprüngliche Brauch ist eigentlich gar nicht so schlecht, sich daran zu erinnern, Jesus ist in Jerusalem angezogen, und genauso will er bei uns einziehen in unser Leben und möchte begrüßt werden von uns. Und wir sollen ihn willkommen heißen. Palmsonntag ist der Start der Passions-, der Karwoche. Ah ja, man kann zum Beispiel auch ein Mobile machen, das habe ich mal früher gemacht, dass man dann so aufhängt und dieses Bewegte, dieses fröhliche Jesus begrüßen, dieses Feierliche dann auf die Weise zu gestalten. Dann kommt der Gründonnerstag. Jetzt, woher kommt der Name? Der kommt ursprünglich nicht von Grün. Später wurde er in den Bräuchen, dann wurde trotzdem viel Grünes drumherum gemacht, aber ursprünglich kommt der Name von Greinen, von Weinen, der Greindonnerstag, also der Tag, an dem man sich bewusst gemacht hat, dass man ein sündiger Mensch ist und darum gebetet hat und auch darum gerungen hat, vor Gott wieder zum Abendmahl zugelassen zu werden oder auch dort wieder hin zu können. Trotzdem hat sich aus diesem Namen der Brauch entwickelt, Grünes zu essen. Da gab es dann die neuen Kräutersuppe und die sieben Kräutersuppe, wo man eben neun Kräuter hinein hat zum Bitterkräuter. Der Gründonnerstag erinnert aber vor allem an den letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat und wo er mit ihnen das Passamahl gefeiert hat. Das Abendmahl ist entstanden aus dem Passafest, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Leider ist das manchen Pfarrern verloren gegangen, dieses Wissen, aber es hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Das Passa war für das Volk Israel ein ganz, ganz wichtiges Fest. Und das feiern sie ja bis heute und haben sie auch zu Jesu Zeiten einmal im Jahr gefeiert. Eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und die Plagen, die Gott dem Ägyptern geschickt hatte. Und die schwerste und letzte Plage war, dass das Erstgeborene sterben soll im Volk. Und dann kam, bevor diese Plage kam, hat Gott den Befehl gegeben an das Volk Israel, dass sie ein Lamm schlachten sollen und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten bestreichen sollen, sodass, wenn der Todesengel vorbeigeht, er sieht, hier ist schon Blut geflossen, hier muss ich nicht mehr, niemand muss hier niemand mehr sterben. Auf diese Weise wurde das Volk Israel verschont von dieser Plage, dass das Erstgeborene gestorben ist, oder dass der Erstgeborene gestorben ist. Und das war dann der Grund für den Pharao, dem Volk Israel die Freiheit zu schenken. Das heißt, der Todesengel ist passiert, daher kommt das Wort Passa. Unser Wort Pass hat den gleichen Ursprung. Der Pass heißt, du darfst vorübergehen, passieren, du darfst passieren. Und Passa heißt eigentlich, der Todesengel ist vorbeigegangen. Und Jesus hat nun genau dieses Passafest mit seinen Jüngern gefeiert, die Liturgie genommen, aber er hat die Liturgie verändert. Und das war damals für die Jünger unglaublich aufregend. Ursprünglich lief das so ab, man hat es eröffnet mit einem Becher Wein, mit dem ersten Becher, dann gab es Karussett, da komme ich nachher noch drauf. Und er hat dann die Liturgie so verändert, dass er gesagt hat, indem er das Matzenbrot rumgab, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und nach dem Mahl heißt es dann ausdrücklich, nach dem Mahl, also nachdem das, die Liturgie vorbei war oder das Essen vorbei war, war noch ein Becher Wein übrig. Das war der sogenannte Elia-Becher. Den nahm man erst, wenn der Messias da ist. Vorher hat man den nie getrunken. Und nach dem Mahl nimmt Jesus diesen Becher. Er ist ja der Messias, aber er spricht nicht drüber. Aber er nimmt den Becher und sagt, nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das für die Jünger bedeutet hat, dass Jesus diese uralte, traditionelle Passa-Liturgie so verändert hat, dass er von sich gesprochen hat, von seinem Sterben und von seinem Blut und von dem neuen Leben. Für die Jünger war es unglaublich aufregend. Und es ist schön, wenn wir Abendmahl feiern, auch unter diesem Bewusstsein. Es ist das Befreiungsmahl, ein Ort, ein Fest der Dankbarkeit für die Befreiung durch Christus, der für uns gestorben ist. Müssen wir nicht mehr sterben? Das ist die Bedeutung von Passa. Und durch sein Blut bekommen wir neues Leben. Man hat bei der Passa-Liturgie bestimmte Kräuter gehabt. Und es ist schön, manche machen das heute auch in der Familie, dass sie sozusagen in Erinnerung daran das einfach auch nochmal so auf den Tisch bringen an Gründonnerstag. Da gibt es das Harosse, das ist so ein brauner Brei mit Feigen, Nüssen, Mandeln und Äpfeln. Das erinnert an den Lehm, mit dem die Israeliten in der Gefangenschaft Ziegel brennen mussten. Dann gibt es grüne Kräuter und Bitterkräuter, die erinnern an die Bitternis der Gefangenschaft. Und dann gibt es auch ein Lamm in Erinnerung an das geschlachtete Lamm. Und es gibt Brot und es gibt ein gekochtes Ei als Zeichen für das Opfer. Also auch da ist ein Zusammenhang zwischen unseren Ostereiern und dem Passa, beziehungsweise dem Passamahl und der Passionszeit. Und dies ist gut, wenn wir Abendmahl feiern, immer wieder daran denken, es ist ein Fest der Befreiung aus der Gefangenschaft. Aus der Gefangenschaft für das Volk Israel, aber auch aus der Gefangenschaft von Schuld und Verstrickung in unserem Leben. Wir sind davon befreit durch Christus. Es gab an Gründonnerstag dann auch weitere Bräuche, wo möglicherweise auch unser Ostereibrauch mit seinen Ursprung hat. Es war im Mittelalter üblich, dass man an Gründonnerstag einander sogenannte Antlass- oder Entlasseier gab. Man hat also den Bauern in Form von Naturalien und meistens eben auch in Form von Eiern die Zinsschuld gegeben. Und man hat die dann manchmal auch rot gefärbt als Entlassei. Also die Färbung der Eier hat möglicherweise auch darin ihren Ursprung. Ja, und dann kommen wir zum Karfreitag. Der Karfreitag, der Todestag von Jesus, das hier ist vom Isenheimer Altar. Das ist die Darstellung von Matthias Grünewald, ich persönlich mag die sehr. Wir erinnern uns an Karfreitag daran, dass Christus sein Leben für unser Leben gegeben hat. Dass er sozusagen den Tod auf sich genommen hat, damit wir freigehen, damit der Tod an uns vorbeigeht, passiert. Passa. Und in evangelischen Kirchen war das früher der höchste Feiertag. Es hat sich natürlich ziemlich verändert in den letzten Jahren. Aber für mich bedeutet Karfreitag und das Sterben von Christus, dann auch seine Auferstehung, dass alle Mächte der Finsternis, alle, zerbrochen werden von Christus, dass er diesen Mächten die Macht nimmt. Sie dürfen keine Macht mehr über unser Leben haben. Sie haben es auch nicht mehr. Wenn wir Christus gehören, haben diese finsteren Mächte über uns keine Macht mehr. Das hat sich in verschiedenen Darstellungen dann niedergeschlagen. Es gab zum Beispiel, früher hat man Kreuzbrote gemacht, also ein Brot gebacken und das Kreuzeszeichen reingeschnitten, zum Zeichen dafür, dass Christus von sich gesagt hat, er ist das Brot des Lebens. Oder in Bezug auf das, was er zum Abendmahl gesagt hat. Es gab früher auch Kreuzwegmeditationen, die sind jetzt auch wieder im Kommen, auch nicht nur im katholischen Bereich, sondern auch im evangelischen Bereich, dass Menschen miteinander die Leidensstationen von Jesus abwandern, also dass man das sozusagen im Freien gestaltet oder auch in Räumen. Das haben wir manchmal auch so an einem Abend gemacht, dass wir verschiedene Stationen aufgebaut haben. In jeder katholischen Kirche sieht man übrigens einen Kreuzweg. Das ist auch eine Idee zu sagen, man geht mal in eine katholische Kirche und bleibt vor jedem Bild stehen. Das ist ja alles in der Bibel beschrieben, wie die einzelnen Stationen von Jesus waren an seinem Weg zum Kreuz hin, und meditiert darüber auch, was hat das mit mir zu tun und was kann ich persönlich vielleicht auch profitieren davon. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Eine Möglichkeit, das zu gestalten, möchte ich jetzt mit Ihnen machen, und zwar mit einer kleinen Geschichte. Die hat sich im Jahr 1915 zugetragen in Armenien. Da gab es ja den großen Genozid, vor allem der armenischen Christen. Und die wurden von den Moslems unterdrückt, und eines Tages wurde ein Mann, wir können ihn mal Barak nennen, verhaftet und eingesperrt, weil er zu Hause bei sich ein Kreuz hatte. Er war in der Gefängniszelle und der Richter sagte zu ihm: Du musst sterben. Wenn du deinem Glauben absagst, dann wirst du wieder freigesprochen, aber wenn nicht, dann musst du jetzt sterben. Und Barak sagte: Ich möchte lieber sterben für meinen Herrn, weil er hatte sich für mich ans Kreuz hängen lassen, und ich habe auch zu Hause ein Kreuz und er erinnere mich jeden Tag daran. Und der Richter sagt: Wenn du an deinem Glauben nicht abschwörst, musst du sterben. Schwörst du ab? Nein, sagte Barak. Dann verurteile ich dich zum Tod, sagte der Richter. Und dann alles nur wegen diesem blöden, lächerlichen Kreuz, sagte er. Er ließ ihn in eine Zelle abführen und er sollte dort auf die Vollstreckung seines Todesurteils warten. Aber insgeheim hatte der Richter auch Achtung vor diesem Barak, der so mutig zu seinem Glauben stand. Und er überlegte und überlegte, ob er ihm noch irgendwie helfen könnte. Und er dachte: Nur ein Schnitt und sein Kopf ist ab, und trotzdem lässt er sein Kreuz nicht los. Ein Schnitt und das Kreuz. Und dann nahm der Richter ein Blatt Papier in die Hand. Und dann fing er an zu grinsen und sagte: Ja, so muss es gehen. Diesen Spaß, den gönne ich mir. Ich werde ihm ein Blatt Papier bringen und ihm dann sagen: Wenn du mir zeigst morgen früh, wie du mit einem einzigen geraden Schnitt ein Kreuz aus diesem Blatt Papier schneiden kannst, mit einem einzigen Schnitt, nur ein Schnitt, nicht mehrere Schnitte, nur ein Schnitt, dann bist du frei. Barak nahm das Papier entgegen und dachte: Na, der spinnt ja, was soll denn das gehen? Kann ja gar nicht gehen. Und dann fing er an zu beten, betete die ganze Nacht durch und nahm das Papier, hat es immer wieder überlegt, was mache ich mit diesem Papier, fing an, es zu falten und immer weiter und so. Und dann hat er immer weiter gefallen und dachte: Ja, genau, so müsste es tatsächlich gehen. Und am nächsten Morgen kam der Richter zu ihm und sagte: So, und wie ist jetzt nur mit deinem Kreuz und deinem Schnitt? Nix, oder? Und dann sagte der Barak: Ich zeige Ihnen was, wie ich das Papier hier gefaltet habe. Ich habe es so genommen, so, so, so. Und ich mache einen einzigen geraden Schnitt, einen Schnitt. Das ist sehr spannend. Und sehen Sie, Herr Richter, hier ist das Kreuz. Ja, und nicht nur das Kreuz, sondern auch die beiden Schächer, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Einmal hier und einmal hier. Und nicht nur das, sondern auch die Inschrift, die oben drüber stand, über dem Kreuz, dass Jesus der König der Juden ist. Das ist jetzt irgendwo hier, muss man mal gucken. Also gerade unten, ja, genau, da ist es. Das stimmt. Und der Spieß, mit dem Jesus liegt auch unten. Ah, ne, das ist der Würfel, der kommt auch noch. Ach, da liegt es. Ah, ja, ja, danke schön. Da ist der Spieß, mit dem die Soldaten ihm in die Seite gestochen haben. Und der Felsen, der zersplittert ist, zerbrochen ist beim Tod von Jesus. Und die beiden Würfel, mit denen die Soldaten gewürfelt haben um das Gewand von Jesus. Krasse Geschichte. Du darfst gehen, du bist frei, sagte der Richter. Ich habe es dir versprochen. Und deswegen haben sie ein Blatt Papier auf ihrem Blatt, damit sie das jetzt selber machen und ausprobieren können. Wollen sie? Sie dürfen es nehmen und ich zeige Ihnen, wie es geht. Und Scheren haben wir auch genügend da. Okay, also zuerst falten wir das hier ein Drittel runter, also wie ein Flieger. Ein Drittel runterfalten. Praktisch so, dass das nachher hier schon oben so ein Dreieck gibt. Ja? So? Verstanden? Runterfalten, ein Drittel und dann hier umklappen. Oben so ein kleines Dach. Ja? Schön gerade, ist wichtig, sonst wird das Kreuz schief. Also ich zeige es nochmal. Runterfalten. So rüber. Und dann Flieger machen. Flieger machen, so. Und jetzt hier nochmal längs runter. Das ist wichtig, hier längs runter. Hier längs runter. Hier längs runter. Ja, so. Und das andere auch nochmal so.
Ah, doch so, ja.
So runter jetzt auch nochmal hier.
Ja, danke.
Ja. Flieger machen. So. Nicht ganz gerade und jetzt so.
Ach ja, danke.
Ganz runter.
Ganz runter.
So, und dann hier.
So. Ach, beide.
Ja. Auch können Sie so danke. Und so umfahren. Ja. Kein Problem. So, und jetzt dürfen Sie schneiden. Sie haben schon eine? Wollen Sie? Jetzt ein bisschen Schäps, aber probieren Sie es hier in der Mitte. Jetzt in der Mitte schneiden, das ist ganz wichtig. Hier längs runter, genau in der Mitte runterschneiden, ja? So genau runter in der Mitte. So runter. Ja, genau so. Längs runter. Ja, nicht ganz. So runterschneiden.
Ach, dann noch.
Also ich wäre geköpft worden.
Ne, schneiden. Oh, so unterschneiden. Nee, nee, so schneiden. Aber es nee, muss.
Schneiden.
Ach so.
Ich wäre geköpft worden.
So. Und jetzt so schneiden.
Und jetzt so schneiden.
Ja. So. Und jetzt da durchschneiden. Und hat's geklappt.
Das sieht ein bisschen anders aus. Habe ich den gefaltet, habe ich es richtig?
Ja.
Ja.
Genau.
Jetzt müsste mehr bisschen, ein Drittel.
Ja, ja.
Jetzt das
so.
Schneide?
So. Hat's geklappt? Meine Schere ist noch da. Meine Schere braucht. Ist doch eine eindrückliche Geschichte, oder? Also, wenn es nicht geklappt hat, fragen Sie mich nachher nochmal, gell? Also, diese Geschichte ist doch sehr eindrücklich, oder? Dadurch hat er die Freiheit bekommen und natürlich. Jetzt nicht nur durch die Aktion, sondern letztendlich durch das Sterben von Christus und sein Kreuz. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte und auch etwas, was man Kindern auf die Weise natürlich auch nahe bringen kann. Der Barak wurde nicht zum Tode verurteilt, weil er dieses Kreuz geschnitten hat. Und das Kreuz war das, was ihn letztlich geschützt hat vor dem Tod. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Möglichkeit, es auf die Weise nahezubringen. Gibt noch andere Ideen, wie man es darstellen kann? Karfreitag, wie man es auch mit Bastelideen zeigen kann, zum Beispiel so mit einem Transparent. Oder auch, indem man ein Kreuz nimmt und einen Schlehenkranz drumherum flicht. Das ist ja im Prinzip auch das Thema Tod und Leben, also Dornen und Blüten. Oder auch eine Kerze, die habe ich zu Hause, die ist auch schon mehrfach angezündet, die das ausdrückt, dein Tod ist unser Leben, durch deinen Tod kommt auch neues Leben zu uns. Am Karsamstag, das ist der Tag, an dem dann oft der sogenannte Osterputsch stattfindet, das ist vielleicht eine Erinnerung an das jüdische Passafest, denn vor dem Passafest wurde das ganze Haus geputzt, damit kein altes Gebäck mehr im Haus ist, kein Krümel mehr, kein gesäuertes Brot, sondern dass man das ungesäuerte Brot miteinander dann backen konnte. Und auch der Osterschmuck, ich persönlich bin der Meinung, dass, also ich mache das schon seit vielen Jahren so, dass ich immer erst an Karsamstag dann die Wohnung österlich schmücke und nicht vorher, weil ich finde es einfach unangemessen, wenn in der Karwoche oder in der Fastenzeit, der Passionszeit, dann die Wohnung schon österlich geschmückt ist. Das ist, hat einen ganz anderen Charakter, die Passionszeit. Und die Osterzeit, die darf man dann auch gestalten. Und den Osterschmuck kann man dann bis Himmelfahrt auf jeden Fall hängen lassen. Und es ist dann auch schön, auf die Weise den Gegensatz zu zeigen und auch zu feiern. In Karsamstag finden dann oft die Osternachtfeiern statt. Das ist ein sehr schöner Brauch, auf die Weise dann auch das Sterben von Jesus zu bedenken, auch in der Dunkelheit zu sein, es auch mit ihm zu klagen oder zu leiden. Auch mit den Tesseliedern kann man das zum Beispiel gut machen. Und beim ersten Licht, das dann durch die Fenster zu sehen ist, dann zu sagen, der Herr ist auferstanden. Und dann antworten alle miteinander, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dieses miteinander zu gestalten, dunkel und hell, Trauer und Freude, das ist was sehr, sehr Schönes und macht auch mit uns persönlich was, dieses Bewusstsein, ja, der Herr ist auferstanden. Ja, und dann feiern wir Ostern. Das ist auch wieder aus dem Isenheimer Altar, das ist ein Osterbild. Ein Ausschnitt von diesem Bild habe ich, also die Aureole ist jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen, aber ich glaube, Sie können es schon sehen, habe ich in meinem Beratungsraum hängen, ganz bewusst, zum Zeichen, wir sitzen hier miteinander vor dem auferstandenen Herrn, der die Macht hat, alle Mächte der Finsternis zu vernichten, auch die persönlichen Mächte, die in meinem Leben sind, was mich runterzieht, was mich bedrückt, was mich entwürdigt, was mich demütigt, was mich schuldig spricht, all das hat Christus vernichtet durch seine Auferstehung, all das. Und wir sprechen miteinander im Bewusstsein und in der Gegenwart des auferstandenen Herrn, dass er die Macht hat, auch über meine persönlichen Dunkelheiten, und dass er durch Ostern diese Dunkelheiten überwunden und besiegt hat. Das finde ich selber was ganz Großartiges und auch was sehr, sehr Schönes. Man sieht es auch, auf dem Bild, das ich im Ausschnitt habe, sieht man das auch, die Wunden von Christus, die Nägelmale und auch die Wunde an der Seite. Und ich mache es manchmal auch so, wenn Menschen mit sehr tiefen Verletzungen zu mir kommen, dass ich sage, wollen Sie nicht mal ganz bewusst so als symbolischen Akt Ihre Hand in die Wunde von Jesus hineinlegen, zum Zeichen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Meine Wunden an seine Wunden. Das mache ich jetzt nicht oft, aber manchmal hat es eine ganz tiefe Bedeutung für Menschen, dass sie das so erleben können. Christus hat das besiegt durch seine Auferstehung. Und das gilt für mich ganz persönlich. Es ist schön, wenn wir das feiern und wenn wir auch ganz bewusst in dieser Gegenwart von dem Auferstandenen unser Leben verstehen und uns so sehen unter seinem Osterlicht. Ein paar Themen noch zu den Bräuchen und zur Bedeutung. Das ist jetzt auch was, die Frauen am Grab. Man kann, also ich möchte noch schön was zum Namen sagen, zum Namen von Ostern. Da sind wir beim gleichen Thema, das ich im Adventsvortrag schon erzählt habe. Der Nationalsozialismus wollte die Bräuche der Christen madig machen und hat behauptet, es sei alles heidnisch. Das Gleiche wie mit dem Weihnachtsbaum zum Beispiel oder Adventskranz hat der Nationalsozialismus behauptet, es sei alles heidnisch. Das wissen wir, das stimmt alles gar nicht. Das Gleiche war mit Ostern. Die Nationalsozialisten haben behauptet, der Name käme von einer Göttin Ostara, nur die gab es gar nie. Die haben die erfunden, um sozusagen auch Osterfest als heidnisches Fest darzustellen. Der Name Ostern kommt von Osten. Unsere Kirchen, also zumindest die alten Kirchen, sind nach Osten ausgerichtet, sind geostet, zum Orient hin sozusagen, damit sind wir auch orientiert. Und das ist die Bedeutung des Namens Ostern. Die Macht des Todes ist zerbrochen. Und das hat man dann in vielerlei Weisen dargestellt, zum Beispiel mit einer Osterlandschaft. Das kann man ähnlich machen wie mit einer Krippe. An Weihnachten kann man auch eine Osterkrippe aufstellen. Zu Hause auch, zum Beispiel die Jünger auf dem Weg zum Grab oder später dann die Jünger auf dem Weg nach Emmaus oder so. Kann man sehr viel machen, eine Osterkrippe oder auch eine Osterkerze, wie vorhin schon gezeigt. Oder Osterspiele oder auch ein Osterfrühstück kann man machen, um das dann zu zeigen, wir freuen uns, dass Christus auferstanden ist, und zum Zeichen dafür haben wir die Ostereier oder auch den Osterhasen oder das Osterlamm. In dem Fall ist es, der Osterhase ist vermutlich entstanden, dass bei einem Bäcker mal ein Osterlamm zu lange Ohren gekriegt hat und dann sah es aus wie ein Osterhase, wahrscheinlich. Genau. Und die Ostereier haben eine ganz tiefe Bedeutung. Die ursprünglichen Zeichen waren, das lasse ich jetzt mal weg von der Zeit her, die ursprünglichen Zeichen waren mit einer tiefen biblischen Symbolik. Also zum Beispiel, das ist Ichthys, der Fisch, das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, ist ein Geheimzeichen der frühen Christen gewesen. Wenn man das im Griechischen buchstabiert, Ichthys heißt Fisch, heißt es I, Jesus Christus, Theou, Gottes Sohn, Jos und Soter, der Retter. Ichthys, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter. Das Kreuzeszeichen oder auch die Sonne oder die Ehre. Es gibt ganz viele Symbole, die für Christus stehen auf diesen Ostereiern. Das war ursprünglich die Bedeutung von einem Hinweis auf die biblische Bedeutung von Christus. Und ich möchte jetzt noch gerne eine letzte Geschichte erzählen, damit schließe ich dann auch den Vortrag, wie die Ostereier möglicherweise oder das Osterei auch entstanden sein könnte, ist eine Geschichte von der Katharina von Alexandrien, von der habe ich schon mal erzählt im Adventsvortrag, wie sie dem Kaiser Maxentius da widersprochen hat und wie der Katharinentag, der offizielle Beginn der Adventszeit, mit ihr ja praktisch für sie auch gefeiert wird, als ja ihr Todestag. Sie war eine Königstochter in Ägypten und lebte dann und lange Zeit in Alexandrien und sprach auch, nachdem der Kaiser Maxentius eingezogen war in Alexandrien, immer wieder mit dem Kaiser. Und eine Geschichte bezieht sich auf das Osterei und auf Ostern, vielmehr auf die Auferstehung von Christus. Und dann sagte der Kaiser zu ihr: Von den Toten auferstanden? Niemals. Das will ich nur glauben, wenn du mir aus einem Stein neues Leben erwecken kannst. Und da ging dann Katharina sehr betrübt davon und es kam ihr der Gedanke, sie kaufte ein beinahe ausgebrütetes Entenei beim Bauern, ging mit diesem am nächsten Tag zum Kaiser und dann sagte der Kaiser spöttisch: Ja, hast einen Stein dabei, ha, willst du es versuchen, dass da neues Leben rauskommt. Sie hielt ihm das Ei entgegen. Und in dem Moment hat die junge Ente einen Spalt aufgerissen und der Kaiser hatte dann zugeschaut, wie das kleine Tier aus dem Ei, der Eischale rauskam, sich befreite. Und dann sagte die Katharina zu ihm: Scheinbar tot, gell? Und doch leben. Und man hat sich dann diese Begebenheit mit dem Kaiser Maxentius sehr lange erzählt, immer wieder. Und wahrscheinlich ist ein Ursprung des Ostereis, geht auch auf diese Begegnung von der Katharina mit dem Kaiser Maxentius zurück. Ja, Passion und Ostern, Leid und Hoffnung, wie in aller unser Leben, kommt es bei diesen Bräuchen vor und in dieser Zeit, in der Passionszeit und in der Osterzeit. Und es ist schön, wenn wir das so gestalten, dass wir letztendlich dann immer wieder auch in die Dankbarkeit gegenüber Christus finden, dass er die Macht des Todes vernichtet hat. Es gibt keine Macht, die stärker ist als Christus, keine einzige. Was für ein Trost für unser Leben und auch für unser Sterben, zu wissen, wir sind bei ihm gehalten, wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm und wir stehen unter dieser Macht des Auferstandenen. Und mit dieser Macht können wir anders leben, als wenn wir von dieser Macht nichts wissen. Und das möchte ich Ihnen von ganzem Herzen wünschen, dass diese Macht Sie froh macht, tröstet, aufrichtet, Ihr Leben hell macht und immer wieder auch tiefe Dankbarkeit schenkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören jetzt nochmal ein Musikstück und nachher sage ich noch kurz, ganz kurz noch was zu den Büchern.